HR Info. Kulturlust.
Mit Christoph Schäffer. Elektrogeräte der Firma Braun konnte man über Jahrzehnte sofort an ihrem Design erkennen. Schlichte, klare Formen in Weiß, Grau oder Schwarz mit wenigen Farbakzenten. Hinter dem charakteristischen Braun-Design steckte der Chefdesigner des Unternehmens, Dieter Rams. Zeitlos modern sollten seine Geräte und Möbel sein, eine Absage ans Dekorative und Plüschige, die nicht jedem gefiel.
Manche Leute lieben Dixieland, andere lieben Cool Jazz. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich mit den Produkten auch. Dinge, die sehr dekoriert sind, sehr auffällig sind, die findet man spontan interessant, emotional. Aber oft ist es so, dass man sie nach einer Zeit einfach nicht mehr sehen kann.
Sagt der Designprofessor Klaus Klemp, der im Frankfurter Museum Angewandte Kunst gerade einen Stilraum mit den Werken von Dieter Rams einrichtet. An diesem Samstag, das ist der 85. Geburtstag von Dieter Rams, soll er in Anwesenheit des Designers eröffnet werden. Mehr dazu in dieser Kulturlust. Außerdem der Kulturtipp und der Filmcheck mit der US-Komödie Jahrhundertfrauen. Die Geschichte von Dieter Rams und dem legendären Braun-Design ist eine sehr hessische Geschichte. Am 20. Mai 1932 wurde Rams in Wiesbaden geboren, studierte auch dort an der Werkkunstschule und arbeitete ab 1955 für die Firma Braun in Frankfurt, später in Kronberg. Das Industriedesign aus dem Hause Braun hat aber weltweit und bis heute Maßstäbe gesetzt, berichtet Gudrun Rothaug.
Dieter Rams hat Designgeschichte geschrieben. Seine Produkte haben es ins New Yorker Museum of Modern Art geschafft. Seine Sessel stehen im Berliner Kanzleramt und seine Radios, Rasierapparate und Taschenrechner in unzähligen Wohnungen. Der schwarz gekleidete Herr mit weißen Haaren und Hornbrille wird gerne Mr. Braun genannt, denn er hat fast sein ganzes Berufsleben lang für diese Marke entworfen. Einfaches, klassisches Design mit Bestand für Hi-Fi-Systeme oder Tischfeuerzeuge. Immer mit dem Credo:
Gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Weniger Design ist mehr.
Weniger ist mehr. Das war schon das Motto des Architekten Mies van der Rohe. Die Ästhetik von Werkbund und Bauhaus griff Dieter Rams nach dem Zweiten Weltkrieg auf und gestaltete für die Firma Braun Geräte, die nicht modisch sind und die nie unmodern werden. Einfach und funktional.
Die beiden Unternehmer, die das Wagnis wagten, einen Neuanfang zu machen, zu einer Zeit, in der man wirklich noch mit Plüsch leben musste. Erwin Braun hatte damals schon formuliert, unsere Geräte sollten bitte so sein, wie ein guter englischer Butler. Da sein, wenn man ihn braucht, und im Rückhalt, wenn man ihn nicht braucht, also zurücktreten.
Ganz neu war es im Industriedesign bei Braun, dass Ingenieure und Designer eng zusammenarbeiteten. Hier wurden nicht einfach nur schöne Hüllen entworfen, auch das Funktionale war wichtig für das Design. Und deshalb zeichneten sich die Geräte von Braun auch durch ihre aufgeräumten Bedienerfunktionen aus. Dieter Rams wurde 1932 in Wiesbaden geboren. Als Kind war er oft bei seinem Großvater in der Schreinerwerkstatt. Später machte er selbst eine Tischlerlehre und studierte Architektur und Innenarchitektur an der Wiesbadener Werkkunstschule. Als er sich 1955 bei der Firma Braun in Frankfurt bewarb, wurde er zunächst als Architekt eingestellt. Doch bald beschäftigte er sich mit dem Industriedesign und entwarf den legendär gewordenen Schneewittchensarg. Eine Radio-Plattenspieler-Kombination mit Plexiglasdeckel zum Anheben. Der Schneewittchensarg mit der Bezeichnung SK4 wurde Vorbild für alle nachfolgenden Plattenspieler. 1961 wurde Rams dann Chefdesigner von Braun. Man konnte damals alles machen, sagte er, bis dann Braun von der amerikanischen Firma Gillette übernommen wurde. Und von da an der Einfluss des Marketings stieg. Seit über 40 Jahren lebt Dieter Rams gemeinsam mit seiner Frau Ingeborg in Kronberg in einem Bungalow, den er 1971 selbst entworfen hat. Sein Haus ist auch so etwas wie ein Braun-Museum, von der Hi-Fi-Anlage bis zur Kaffeemaschine und eingerichtet mit den von ihm designten Regalsystemen und Sesseln.
Ich habe ja immer nebenbei noch Möbel machen dürfen. Natürlich bin ich ein bisschen stolz darauf, dass es Regalsysteme zum Beispiel oder auch Sesselsysteme gibt, die 1960, 62 gestaltet wurden. Und die es heute noch gibt. Also Leute, die es damals gab, können heute ergänzen oder umwandeln.
Dieter Rams ist nicht nur ein großer Designer, er kämpft auch gegen Geräte, die übermodisch sind und kurz nach Ablauf der Garantie vielleicht schon kaputt. Für Nachhaltigkeit und gegen die Wegwerfgesellschaft. Denn Dieter Rams findet, dass der Designbegriff heute nicht nur inflationär, sondern sogar negativ gebraucht wird. und dass eine gut gestaltete und funktionierende Saftpresse lange benutzt werden kann, bis sie vielleicht nach Jahrzehnten auseinanderfällt.
Es gibt also Zitruspressen, die man vielleicht als Denkmal auf dem Frühstückstisch sehen kann, aber die einfach nun nicht funktionieren. Ich finde, das ist heute nicht mehr machbar. Das muss man ja eines Tages wegschreiben, weil es unnütz ist.
Dieter Rams im Beitrag von Gudrun Rothaug. An diesem Samstag feiert der Designer seinen 85. Geburtstag und er tut das im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt, das aus diesem Anlass einen Stilraum für Dieter Rams eröffnet. Nicht nur Elektrogeräte, sondern auch Modelle, Prototypen und Möbel werden hier zu sehen sein in wechselnder Zusammenstellung. Eingerichtet wird dieser Raum von Klaus Klemp, Professor für Designgeschichte und Theorie an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und Kurator für Design am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Ich habe ihn beim Aufbau im Museum getroffen und ihn gefragt, was er denn den Besuchern im Dieter Rams Stilraum zeigen will.
Wir wollen vor allen Dingen eine Haltung zeigen. Eine Haltung zu den Dingen, eine Haltung zum Design, eine Haltung in gesellschaftlicher Verantwortung, ökologischer Verantwortung. Das sind alles Dinge, die Dieter Rams immer am Herzen gelegen haben und die ihn heute auch sehr stark bewegen. Es geht darum, wie er immer so schön sagt, weniger, aber bessere Dinge herzustellen, zu entwerfen und zu gebrauchen.
Deshalb ist hier auch eine riesige Müllhalde als Foto in diesem Raum zu sehen, sozusagen als Gegenpunkt zu den Dingen, die auf mich sehr modern wirken. Also wenn es jetzt nicht, sagen wir mal, so ein altmodischer Kassettenrekorder wäre, den man heute natürlich nicht mehr benutzt, vom Design her könnte er noch heute so im Laden stehen. Von wann sind die Exponate und was macht sie so aktuell in ihrem Erscheinungsbild?
Also wir haben anlässlich seines 85. Geburtstags hauptsächlich frühe Arbeiten von ihm ausgesucht. Also es fängt an Mitte der 50er Jahre. Im August 1955 ist Dieter Rams bei Braun angefangen. Da gibt es einige Dinge und dann geht es so ungefähr bis in die Ende 60er Jahre die Auswahl. Da er so viele Dinge gestaltet hat und auch das Team eben gestaltet hat, werden wir von Zeit zu Zeit einige Exponate austauschen.
Also es lohnt sich immer wieder, ins Museum Angewandte Kunst zu kommen und zu gucken, was denn der Stilraum Dieter Rams jetzt zu bieten hat. Darunter sind auch Möbel, es wird noch ein Sessel hier kommen. Darf man da auch Probe wohnen, sich reinsetzen, also die Dinge auch anfassen und die haptische Qualität erkunden?
Das darf man, denn das ist immer das Problem bei Designausstellungen, wenn man Dinge auf einen Sockel stellt, dann ist ein Stuhl eigentlich kein Stuhl mehr, sondern ist eine Skulptur. Wir werden einen Sessel haben, der sehr rar ist, den wir als Leihgabe haben, den darf man nicht benutzen, aber einen der bequemsten Sessel, einen 620 Vizö-Sessel, den bekommen wir als Leihgabe von Vizö und da darf man sich dann auch reinsetzen. Da gibt es dann auch ein Regal in der Nähe mit Büchern und mit Katalogen, in dem man etwas blättern kann.
Also Vizö war der Hersteller, der viele der Möbel von Dieter Rams produziert hat. Weniger, aber besser, haben Sie gesagt, war und ist das Motto von Dieter Rams. Jetzt ist ja diese sehr nüchterne Ästhetik vielleicht für viele Leute auch ein bisschen anstrengend, ein bisschen kühl. Manche mögen es gerade in ihrem Wohnumfeld eher kuschelig und plüschig und dekorativ. Meinen Sie, mit einem Haus, einer Wohnung, die so eingerichtet ist wie dieser Stilraum, kann es auch wohnlich werden?
Ich glaube ja. Manche Leute lieben Dixieland, andere lieben Cool Jazz. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich mit den Produkten auch. Dinge, die sehr dekoriert sind, sehr auffällig sind, die findet man spontan interessant, emotional. Aber oft ist es so, dass man sie nach einer Zeit einfach nicht mehr sehen kann. Und da werden sie ausgetauscht, nicht weil sie nicht mehr funktionieren, sondern weil man sie nicht mehr ertragen kann. Das ist, glaube ich, bei dieser Haltung ganz anders. Das sind Bilder, die man sehr lange ertragen kann. Das ist übrigens kein neues Phänomen. Adolf Loos hat schon 1909 geschrieben, die Dinge sollten so lange visuell erträglich sein, wie sie physikalisch halten. Also der Unterschied da zwischen Mode und Möbeln, Mode kurzfristig, Möbel langfristig. Und ich denke, das war eine sehr intelligente Überlegung und die hat eigentlich heute auch noch Gültigkeit.
Die Designarbeit von Dieter Rams ist ja auch verglichen worden mit dem, was Apple heute macht. Ein betont schlichtes Design. Wie sehen Sie das? Ist das sozusagen eine Kopie des Stils von Dieter Rams oder hat Apple da einen Gedanken aufgegriffen und fortgeführt, der von Rams geprägt wurde?
Kein Design fängt bei Null an. Apple hat nicht kopiert. Sie können kein Gerät aus den 50er Jahren kopieren in ein Gerät der 2000er Jahre. Aber Apple hat sich sehr genau angesehen, was Braun gemacht hat, hat also diese Haltung versucht weiterzuentwickeln. Dieter Rams hat es immer geschätzt, hat es auch nie als Kopien gesehen, sondern hat das als Weitertragen seiner Ideen betrachtet, eben vor allem dieser Zeit, als sozusagen das, sag ich mal schon fast, das klassische Apple-Design da gewesen ist. Es gibt aber auch Funktionsdinge, die Apple genau studiert hat. Was Braun entwickelt hat, und das war ein ganz wichtiger Punkt in der Designgeschichte, die Dinge so sich selbst erklärend zu machen, dass man eigentlich keine Gebrauchsanweisung benötigt. Das kam mit dem ersten Fernseher oder mit einem der ersten Fernseher 1958 von Herbert Hirche. Der hatte nur einen einzigen Einschaltknopf. Die anderen Knöpfe waren alle unter einer Leiste verborgen. Und wenn Sie jetzt das iPhone sehen, das hatte auch nur einen einzigen Einschaltknopf. Im Gegensatz zu den Handys, die es vorher gab, die ganz viele Knöpfe hatten und die man eigentlich gar nicht mehr richtig bedienen konnte. Also diese selbsterklärende Bedienerführung, das ist eine wichtige Sache, die Apple übernommen hat. Ansonsten sagen wir mal auch von der Ästhetik. Aluminium ist zum Beispiel bei Braun schon sehr lange eingesetzt worden. Aber ich finde, das sind sehr legitime Übertragungen, die da in den 2000er Jahren passiert sind.
Jetzt ist ja einer der auffälligsten Unterschiede gerade bei den Geräten aus dem Bereich Unterhaltungselektronik, dass es hier trotz allem noch richtige Knöpfe gibt bei den Geräten von Dieter Rams, während die Benutzeroberflächen heutiger Elektronikgeräte eigentlich Glasplatten sind, auf denen man irgendwie rumtatscht. Also ist das Design heutzutage eigentlich weniger Design von Geräten und vielmehr Gestaltung von Oberflächen, also letztlich Programmierung?
Das ist ein großes Thema im Studium auch in Offenbach. Das heißt, die Schnittstellen haben sich völlig verändert. Sie haben Sprachsteuerung heute zum Beispiel, haben sie überhaupt keine Kontaktflächen mehr. Also da solche neuen Dinge zu entwickeln, da ist Offenbach sehr intensiv mit beschäftigt. Dennoch glaube ich, sagen wir mal, unsere Welt wird irgendwo physikalisch bleiben. Also solange wir noch Hände haben, die Dinge benutzen, dann wird es auch vom Maß her nicht so klein werden, dass man es gar nicht mehr bedienen kann. Aber in der Tat, es hat sich viel geändert und es wird sich auch noch viel ändern.
Wenn Sie an Ihre Studierenden heute denken, ist Dieter Rams da noch ein Vorbild? Ist das für die sozusagen eine Ikone und wird dieser Stilraum im Museum angewandter Kunst eine sein, wo man hinpilgert, um immer mal wieder Exponate zu sehen?
Also pilgern muss man nicht, wir sind da sachlich. Aber interessanterweise seit 15 Jahren gibt es eine Renaissance, was diese Haltung von Dieter Rams angeht. In der Postmoderne, da ging es mehr um kommunikative, emotionale Geschichten. Aber die letzten Studentenjahrgänge, die sind sehr begeistert von Dieter Rams. Wir haben mehrere Seminare auch zu ihm gemacht. Wir haben mit den Modellen der Sammlung gearbeitet. Und ich glaube, man kann viel Inspiration aus dieser Arbeit empfinden. Ich sage immer, die Haltung, das ist das eigentlich Wichtige, was dahinter steht. Und man muss auch sagen, wir fokussieren auf Dieter Rams, aber man darf nicht vergessen, es war ein ganzes Team bei Braun. Und diese Atmosphäre, die da gewesen ist, auch dass die Unternehmensleitung das sehr, sehr stark unterstützt hat, das ist, glaube ich, das ganz Zentrale in solch einem Designprozess. Kein Designer ist im Prinzip für sich alleine dazu in der Lage, Dinge zu machen. Es ist immer eine Zusammenarbeit zwischen Technik, zwischen Designern, zwischen Unternehmensleitung und Marketing. Wenn es sich um technische Geräte handelt, wenn es sich, sagen wir mal, um eine Glasvase handelt, ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn Sie hier wirklich Neues machen wollen, dann müssen Sie teamfähig sein und da muss es gut funktionierende Teams geben. Die Atmosphäre muss stimmen.
Klaus Klemp war das, Kurator und Designprofessor an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Er gestaltet den neuen Stilraum mit Möbeln und Industriedesign von Dieter Rams im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt, der mit wechselnden Objekten Teil der Dauerausstellung bleiben soll. Eröffnet wird dieser Raum am 85. Geburtstag von Dieter Rams. Das ist an diesem Samstag um 17 Uhr. Der Designer selbst will zur Eröffnung im Museum Angewandte Kunst kommen.
HR Info. Kulturtipp.
Auch heute wieder von einem führenden Kopf der hessischen Kulturszene. Der DJ und Musikveranstalter Michael Rütten empfiehlt ein Konzert in Rüsselsheim mit der Frankfurter Band Pinocchio Theory.
Das erste Mal hörte ich den warmen Soul und Funk von Pinocchio Theory aus Frankfurt beim Schwimmen am Schwedlersee hier in Frankfurt, während die vier beim Soundcheck waren für ihren Gig abends dann auf der Terrasse des Sees. Es geht um Groove, es geht um Spaß, es geht um Funk, es geht um The Meters oder Material von Grant Green. Entstanden ist das Projekt rund um Jan Stürmer an der Gitarre, Matthias Vogt an den Keyboards, Matthias Jam Dyson-Roth am Bass und Andreas Neubauer am Schlagzeug bei der Skatrunde. Und als sie dann zusammensaßen, haben sie irgendwann festgestellt, naja, wenn wir vier schon zusammen sind, dann können wir auch Musik machen. Das ist sehr gut, dass sie sich dazu entschieden haben und sie bringen den Funk sehr warm, sehr groovend auf die Bühne. Über allem steht der stets erhobene Zeigefinger des P-Funk-Großmeisters Bootsy Collins, der mal gesagt hat, if you fake the funk, your nose will grow. Daher der Name Pinocchio Theory. Diese vier verfälschen den Funk garantiert nicht. Pinocchio Theory. Diesen Sonntag im Rind in Rüsselsheim. Einlass ist 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr und das Beste ist, der Eintritt ist frei, aber sie nehmen natürlich gerne eine Spende an der Austrittskasse entgegen.
Klingt auf jeden Fall nach guter Laune. Pinocchio Theory am Sonntag in Rüsselsheim. Das war der hr-Info-Kulturtipp vom DJ und Musikveranstalter Michael Rütten. In Cannes haben die 70. internationalen Filmfestspiele begonnen. Im Wettbewerb um die Goldene Palme ist für Deutschland Regisseur Fatih Akin mit seinem Thriller Aus dem Nichts dabei. Und seine Kollegin Maren Ade, die im vergangenen Jahr mit Toni Erdmann in Cannes leer ausging, sitzt diesmal in der Jury. Den Vorsitz der Jury hat in diesem Jahr der spanische Altmeister Pedro Almodóvar. Kirsten Martins mit einem Porträt von ihm.
Ich wurde in einem kleinen Dorf in La Mancha geboren. Mit 16 Jahren ging ich nach Madrid und arbeitete jahrelang als Büroangestellter. Ich wollte unbedingt Filme machen. Ich wurde schon so geboren. Abends und an den Wochenenden drehte ich mit meinen wilden Freunden aus der Madrider Subkultur einen Super-8-Film nach dem anderen. So lernte ich das Filmemachen.
Gibt es sonst noch was, das ich nicht weiß, aber wissen sollte?
Eine Menge.
Als Kind saß Pedro Almodóvar mit seiner Mutter nachmittags in den Innenhöfen der Nachbarinnen oder am Fluss, wo Wäsche gewaschen wurde. Er hörte gern ihren Geschichten, dem Klatsch und den Gerüchten zu, etwa über die Besuche einer Verstorbenen. Jahrzehnte später erzählt er davon in seinem Film Volver, Zurückkehren mit Penelope Cruz.
Es gibt Leute, die sagen, sie hätten eure Mutter gesehen. Ist sie dir noch nicht erschienen?
Über 20 Spielfilme hat der Spanier in den letzten 35 Jahren gedreht. Nur dreimal sind Frauen nicht im Zentrum. Seine Mutter ist das Modell für seine starken und kämpferischen Protagonistinnen. Humorvoll, einfallsreich und mit freiheitlichem Geist behaupten sie sich, trotz tragischer Krisen, dunkler erotischer Geheimnisse und ethischer Dilemmata. Frauen allen Alters und aller Klassen, verliebte, mörderische und gedemütigte Señoras und Señoritas mit großen Busen, runden Hintern, mächtigen Nasen und rot angemalten Mündern. Stolz, schön, frivol und temperamentvoll. Die Schauspielerinnen Penelope Cruz, Elena Agnana und Rossi de Palma drehen seit vielen Jahren gern mit ihm, denn Pedro Almodóvar gibt ihnen Raum, probt mit ihnen. Seine Vorbilder sind Luis Buñuel, Alfred Hitchcock und Billy Wilder.
Die Ideen zu den Filmen kommen von überall. Wenn ich auf der Straße bin, versuche ich etwa zu hören, über was die Menschen reden. Ich bin sehr neugierig und wahrscheinlich würde ich sogar dafür zahlen, um zu erfahren, worüber sie gerade sprechen.
Pedro Almodóvar kennt das Festival von Cannes gut. Zweimal wurde er hier ausgezeichnet, fünfmal stellte er hier seine Filme vor. Zuletzt 2011 das verschachtelte Melodram »Die Haut, in der ich wohne«. Auch in diesem Film verwebt der Spanier eigenwillig Zeitebenen, filmische Zitate und surrealistische Einfälle. Er mischt Pop-Trash und Pop-Art, Komik und Melodrama, streift die verschiedensten Genres und schildert mit viel Selbstverständlichkeit komplizierte Strickungen. Auch wenn ihn die US-Zensur drängt, dieser radikale Autorenfilmer verändert seine Filme nicht.
Ich bin ein Autodidakt, ein Künstler. Und bei meinen Filmen bestimme ich alles. Anders kann ich nicht arbeiten. Das könnte ich bei einer amerikanischen Großproduktion nicht.
Der zweimal mit dem Oscar ausgezeichnete Spanier unterstützt die Eigenständigkeit des künstlerischen Autorenfilms. Seine Geschichten erzählt er in dem Ton, auf den er gerade Lust hat. Jeder Film spiegelt seine Lebenssituation wider, oft auch den jeweiligen historischen Kontext. Die ersten knallbunten, überdrehten und extrovertierten Werke spiegelten die gefühlte Freiheit der 80er Jahre, als die Demokratie in Spanien ankam. Im 21. Jahrhundert werden seine Filme kühler, existenzieller, die Figuren einsamer und die Konflikte schicksalshafter. In seinen letzten Filmen schwingt die Verunsicherung mit, die gerade in der spanischen Gesellschaft herrscht.
Ich habe das Gefühl, jetzt in meinem dritten Akt zu sein. Und der wird ganz anders sein als die vorherigen. Das wird überraschend für die Zuschauer und für mich.
Ich hoffe, es wird überraschend für dich und für mich auch.
Pedro Almodóvar im Beitrag von Kirsten Martins. Almodóvar ist in diesem Jahr Jurypräsident bei den Filmfestspielen in Cannes. Der Film, um den es jetzt geht, war für einen Oscar und zwei Golden Globes nominiert und er kommt jetzt in unsere Kinos. Es geht um die heikle Frage, ob drei Frauen einen Jungen zum Mann erziehen können. Seine Antwort gibt der US-Regisseur Mike Mills, auch aus eigener Erfahrung, mit der Komödie Jahrhundertfrauen.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Jamie, ich will noch sagen, ich hab niemals Sex nur mit der Vagina. Du musst mit der ganzen Frau Sex haben.
Santa Barbara, Ende der 70er Jahre. Die Hippies haben Hochkonjunktur. Neue Lebensformen werden ausprobiert. Dorothy lebt in einer großen WG in einem gemütlichen Haus. Ihr heranwachsender Sohn hat keinen Vater mehr. Er hat eigentlich überhaupt kein männliches Vorbild. Wie aber soll er dann ein echter Mann werden? Dorothy sorgt sich und lässt sich von zwei anderen Frauen helfen. Ihrer Untermieterin Abby, einer sexuell eher unsicheren Fotografin, und Julie, der besten Freundin ihres Sohnes.
Ich glaube, ihr beide könnt mir mit Jamie helfen. Wie wird man ein guter Mann? Was bedeutet das heutzutage?
Braucht man nicht einen Mann, um einen Mann aus ihm zu machen?
Nein, der Ansicht bin ich nicht. Ich glaube, du wirst ihm helfen können.
Zu dritt stehen sie ihrem Sohn mit Rat und Tat zur Seite, auf seinem Weg zum Mannsein. Das birgt aber die ein oder andere Tücke, vor allem, wenn das Thema Sex aufkommt.
Die Schauspieler.
Annette Bening, Greta Gerwig und Elle Fanning sind die Jahrhundertfrauen. Die vierfach Oscar-nominierte Bening hatte ihren Durchbruch mit American Beauty. Die wesentlich jüngere Greta Gerwig war bereits in vielen US-Indie-Komödien zu sehen. Und die nochmal jüngere Elle Fanning steht erst am Beginn ihrer Karriere, ist aber bereits ein Shootingstar. Alle drei Frauen verzaubern mit ihrem jeweils sehr eigenen Charme. Vor allem Bening. Sie zeigt einen widersprüchlichen Charakter aus Sperrigkeit und Anziehung, freundlicher Zuwendung und Rückzug. Sie ist die emanzipierte Frau, die sich alles erkämpfen musste. Daher blickt sie auch mit etwas Neid auf die wesentlich jüngeren Frauen, für die sie Wegbereiterin war.
Der Regisseur.
Mike Mills ist eigentlich Grafikdesigner und startete seine Karriere mit Musikvideos. Mit seinem ersten langen Film Daumenlutscher wurde er 2005 direkt auf die Berlinale eingeladen. Ein riesiger Erfolg. Das beflügelte den Regisseur, weiterzumachen. In Jahrhundertfrauen widmet sich Mills nun seiner Mutter. Der Titel klingt nach Superlativ, gemeint sind aber Frauen verschiedenen Alters, deren Lebenserfahrung und historische Perspektive ungefähr ein Jahrhundert weiblicher Existenz repräsentieren.
Sehenswert?
In Jahrhundertfrauen geht es um männliche Vorbilder und weibliche Selbstverständlichkeit. Darf man beim Abendessen das Wort menstruieren fallen lassen, als wäre es das Normalste der Welt? Soll ein heranwachsender Jugendlicher schon die Feinheiten des weiblichen Orgasmus kennen? Es wird viel geredet, aber noch viel mehr zwischen den Zeilen gesagt. Das macht den Film so witzig und tiefgründig. Jahrhundertfrauen behandelt die wichtigen Fragen des Zwischenmenschlichen und ist dabei unglaublich modern. Vor allem dank der sagenhaft guten Schauspielerinnen versprüht die Geschichte ein kalifornisches Gefühl von Leichtigkeit und Lebensfreude. Wahnsinnig schön.
HR Info, der Filmcheck. Auch auf hrinforadio.de.
Jetzt im Kino Jahrhundertfrauen von Mike Mills. Das war der Filmcheck von Jan Tussing. Und das war auch die Kulturlust in HR Info. Den Podcast zum Nachhören und Abonnieren finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.